Herzlich willkommen zum Podcast Behavioral Economics Change the Game. Ich möchte in dem Podcast über verhaltensökonomische Konzepte sprechen und die Brücke bauen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und es geht mir vor allem darum, über Konzepte, Use Cases zu sprechen, die Unternehmen erfolgreicher machen. Ja, Verhaltensökonomie, es geht um die Erklärung von Verhalten, von Entscheidungen und auch vor allem um Entscheidungsarchitektur. Wie kann ich Customer Journeys, Customer Experience so entwickeln, dass es die Entscheidung der Konsumenten erleichtert und für das Unternehmen eine erfolgreichere Perspektive ermöglicht? Es geht um Brain und Business und um den Wettbewerbsvorteil durch Behavioral Economics. Ich bin Anke Schramm. Ich bin Expertin für Verhaltensökonomie. Ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, mit dem Thema. Mich hat schon immer interessiert, wie Entscheidungen getroffen werden. Was sind so die Ursachen? Was sind die Treiber? Wo liegen die Unterschiede und warum? Um mit dem Wissen entsprechend auch Entscheidungen zu lenken, zu führen, ja, Entscheidungen zu erleichtern, Entscheidungsqualität zu bauen und dieses Know-how im Unternehmen anzuwenden. Ich habe das über die Jahre hinweg in der gesamten Wertschöpfungskette implementiert, im Unternehmen, aber auch als Dozentin. Ich bin seit 20 Jahren in der Verhaltensökonomie Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt und in dem Kontext konnte ich mit vielen Unternehmen und den Studierenden Kommunikationskonzepte, Vermarktungskonzepte entwickeln auf Basis dieser verhaltensökonomischen Konzepte. Ja, heute eine Premiere für mich. Das ist heute meine erste Aufnahme und ich erzähl mal kurz, wie so der Ablauf ist. Wir starten nachher mit meinem ersten Gast, mit Michaela Ferdel. Wir sind jetzt schon länger gemeinsam in Projekten und tauschen uns sehr viel zu dem Thema Verhaltensökonomie und KI aus. Bevor wir aber ins Interview starten, werde ich noch mit einem Nudge einsteigen. Das ist ein konsumpsychologischer oder psychologischer wirksamer Hebel, der Entscheidungen abnimmt, Entscheidungen antreibt. Und grundsätzlich noch kurz zur Erklärung, ich bin jetzt Co-Host in einer Reihe, die heißt CX, einfach machen, von Lukas Kauderer und Sebastian Süperek. Beide veröffentlichen jede Woche einen Podcast und ich übernehme immer den vierten im Monat und spreche, wie gesagt, über den Wettbewerbsvorteil von Behavioral Economics, mal Deutsch, mal Englisch, Verhaltensökonomie, Behavioral Economics und immer mit einem Gast aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und vor allem aus der praktischen Anwendung. Ja, Michaela Ferdel ist CEO und Co-Founder von Straight One. Ich freue mich ganz besonders, dass auch die erste Veröffentlichung mit dir sein wird. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Monaten ja viel gemeinsam gesprochen. Und Straight One als Unternehmen entwickelt mit Insightmatic entscheidungsintelligente Algorithmen für Marketing und Marktforschung unter dem Leitgedanke Support Better Decisions Faster verbindet sie KI, Entscheidungspsychologie und kundennahe Modelle, um Unternehmen schneller zu besseren Entscheidungen zu führen. Ein Zitat vorab, KI-Personalisierung wird gerade zur Massenware. Was heute personalisiert wirkt, ist oft nur oberflächliche Optimierung aus Klick- und Stammdaten. Ein echter Unterschied entsteht erst, wenn wir verstehen, wie Menschen entscheiden, dann fühlt sich Kommunikation wirklich relevant an. Ich freue mich sehr. Es geht auch gleich los, doch wie angekündigt noch den Nudge. Heute möchte ich den kleinen Impuls vorstellen, Default. Default, ich glaube, wir kennen alle die Vorentscheidung, die teilweise schon gewählt wurde. Es wurden schon Häkchen gesetzt für Einwilligungen, für Werbung, für die AGBs. Gleichzeitig ist es nicht mehr möglich seit der DSGVO-Verordnung. Seitdem ist es uns ja verpflichtend notwendig, dass wir aktiv unser Opt-in geben, dass wir selbst eine Entscheidung treffen. Entscheidungen bedeuten kognitiver Aufwand, bedeuten, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir wissen nicht, naja, wenn wir das Häkchen machen, was passiert dann? Wie geht man mit meinen Daten um? Bekomme ich jetzt ganz viel Werbung? Was entscheide ich da? Aber ja, wir sind verpflichtet, hier unser Opt-in zu setzen und nicht wie in der Vergangenheit, dass es teilweise schon vorweggenommen wurde. Default, ein schönes Konzept, was uns aber auch im Alltag begegnet. Ich gehe in mein Geschäft des Vertrauens für meine Klamotten. Ich besuche das Geschäft und ich werde begrüßt. Ja, hallo Frau Schramm, letzte Woche ist die neue Ware eingetroffen. Ich habe da zwei Hosen für Sie. Das ist genau das Richtige und ich weiß, das entspricht Ihren Wünschen. Ist auch eine Form von Default. Mir wird die Entscheidung abgenommen, die Vorauswahl wird bereits getroffen von jemandem, der mich gut kennt. Ein anderes Beispiel, das auch immer gerne in der Literatur verwendet wird, ist der Organspendeausweis. Es gibt im Ländervergleich Europa Länder, die per Geburt bereits einen Organspendeausweis mitgeben. Das heißt, ich muss mich eigentlich aktiv dagegen aussprechen. Ich muss ein Formular beantragen, ausfüllen, um mich dagegen auszusprechen. Die Bereitschaft, Organspende, liegt in diesen Ländern zwischen 90% und 100%. Andere Länder, darunter gehört auch Deutschland, ist es genau gegenteilig. Wir müssen aktiv ja uns dazu erklären. Und das ist eine Entscheidung, die benötigt eine Auseinandersetzung. Da kommen ganz viele Gedanken und Emotionen mit ins Spiel. Entsprechend Ergebnis, wir haben in den Ländern eine Organspendebereitschaft zwischen 20-35%. Deutlich, also na klar, deutlich geringer. Das ist Default. Das ist ein Moment, in dem eine Entscheidung erleichtert wird. Mein erster Nudge für heute, für die Premiere. Aber jetzt kommen wir zu Michaela. Michaela, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, deiner Vita und wie du zur Verhaltensökonomie gekommen bist.
Ja, danke erstmal, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und ja, du hast es ja schon angekündigt. Wir haben zusammen die Gemeinsamkeit, dass wir passionierte Verhaltensökonomen sind, sozusagen, und das aus gutem Grund. Also im Endeffekt nicht nur das Interesse für das Feld Psychologie im Business, sondern ich glaube, was uns beide ja auch daran verbindet, ist, dass das eigentlich ein Werkzeug ist, was halt auch wirklich voranbringt. Und da kommt meine Historie auch so ein bisschen ins Spiel. Ich bin ein klassisches Unternehmerkind. Ich bin in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Und da lernt man eigentlich von Kindesbein an, dass es darauf ankommt, dass Dinge halt auch, also Dinge zu wissen und, wie man so immer so schön sagt, der Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Aber es muss halt im Endeffekt mehr sein als nur eine Erkenntnis, sondern es muss halt auch wirklich was verändern. Sonst, ja, ist es ja schön zu wissen, aber das bringt ja dann nichts sozusagen. Und nichts mag ich weniger, als dass es nur nice to know ist sozusagen. Also mir geht es immer darum, die Unternehmen, die wir begleiten mit Straight One, wir sind im Endeffekt ein verhaltensökonomisch fokussiertes Institut seit 2017. Vorher hat mein Mann zusammen mit Blau Research sozusagen eigentlich die Blau Research Deutschland geführt. Und daraus ist dann im Endeffekt die Straight One erwachsen, weil wir halt immer stärker in Richtung dieser Begleitung von Entscheidungen eigentlich gingen. Und das ist so ein bisschen natürlich, also schon mit Marktforschungsinstrumenten, aber wir sind immer auch ein Stück weit weitergegangen als die meisten in der Branche, weil wir halt auch immer auch die Lösungsimplikationen sozusagen mitleben wollten. Also zu sagen, von was bedeutet es jetzt für dein Doing? Was musst du jetzt machen? Was bedeutet es für die Entscheidung, die da ansteht? Und ich von meinem Ausbildung her sozusagen bin zwar eigentlich Betriebswirt, aber ich habe dann auch danach noch mal eine psychologische Ausbildung gemacht über mehrere Jahre, habe auch ein paar Jahre Therapie sozusagen angeboten, also wie man das so klassisch kennt, therapeutisch, habe aber schnell festgestellt, dass mein Unternehmerherz doch sehr an diesen unternehmerischen Themen hängt und gerade in Marktforschungsbereichen sieht man ja schon, das hat halt einfach viel mit Menschen zu tun und wo Menschen sind, ist Psychologie nicht weit und man muss das auch immer ein Stück weit mitdenken und von dem her bin ich so dann zur Verhaltensökonomie gekommen, weil die Verhaltensökonomie meiner Meinung nach die einzige psychologische Wissenschaft ist, die halt einerseits Erkenntnis, also ich kann gut verstehen über die Effekte, über die Biases, die man so kennt und die es in der Literatur erforscht gibt, aber man hat dann auch gleich mit den Nudges halt ein Lösungsinstrument auch noch dabei und das ist eigentlich ideal.
Ja, vielen Dank. Wir haben doch einige Gemeinsamkeiten, die ich bisher noch nicht kannte. Wir haben beide BWL studiert.
Cool.
Genau. Und dieses Thema, wie setze ich es um? Was bringen mir die Ergebnisse? Gleichzeitig bin ich auch Researcherin wie du. Und das ist ja der Kern, dass Ergebnisse auch wirklich dann in die Umsetzung kommen. Nicht nur Ergebnisse zu präsentieren, sondern Entscheidungswege aufzuzeigen und hier klare, ja, ich sag, Briefings mitzugeben, um genau diese unbewusste, irrationale, biasgetriebene Verhaltensweisen der Menschen mit in den Ableitungen zu berücksichtigen. Und das ist ein Wissen, wo wir ja auch sagen, das gibt den Wettbewerbsvorteil. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf Default sprechen. Mhm. Wie gehst du mit dem Konzept Default um? Was fällt dir dazu ein?
Mhm. Ja, ganz beruflich kann man sagen, ist mein Default halt ja eigentlich diese psychologische Komponente sozusagen. Also ich bin ja auch in der Bastian ist ja eher so der quantitative Part bei uns sozusagen, der leitet diesen Bereich und ich bin ja eher so aus der, wie man es in unserer Branche nennt, aus der qualitativen Ecke. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Warum und diese, wenn man sich mit dem Warum beschäftigt, dann ist die Psychologie eigentlich der Default, ja, weil in den seltensten Fällen kann man halt Gesagtes einfach für wahrnehmen sozusagen, sondern man muss auch ein bisschen gucken, in unter welchem Kontext wird es gesagt, weil, also ich würde sagen, es ist noch nicht einmal nur für die Ableitung wichtig, sondern auch für die Methodik, die man wählt, weil es hängt halt auch vom Thema ab, zum Beispiel, was ist denn da der Default? Und in manchen Themen, zum Beispiel machen wir auch was im Bereich Pharma oder solche Dinge, da gibt's ja auch manchmal so No-Go-Areas, wo niemand so richtig offen drüber reden will, weil halt schwierig, unangenehm und so weiter. Also die klassische soziale Erwünschtheit zum Beispiel. Und da kann ich natürlich frontal fragen und kriege wahrscheinlich auch Antworten, aber die haben wahrscheinlich selten was mit der Realität zu tun. Also, und da gibt es zum Beispiel ein Standesdefault in diesem medizinischen Bereich. Wenn ich mit Ärzten spreche, sozusagen, gibt es halt die Leitlinien, an die sie sich halten müssen und es gibt den praktischen Alltag. Und natürlich sollen sie leitlinienkonform zum Beispiel empfehlen, ja. Aber es ist halt natürlich schon so, sie sind auch nur Menschen, ne? Mhm. Es sind ja zwei Menschen im Raum, der Patient und der Arzt. Und da spielen schon viele der Mensch ist schon sehr. Und da spielen auch viele Verhaltensmuster und Biases die Rolle, sei es die Rolle, die der Arzt halt hat und mit diesem, ich muss ja professionell sein und effizient, habe nicht viel Zeit, aber davor sitzt mir ein Mensch und je nachdem, was es für eine ist, ist mir vielleicht auch seine Problematik, die er mir schildert, näher oder ferner. Und man muss dann doch einen Weg finden, wie man das im praktischen Alltag auch wirklich schnell und effizient umsetzt, wo alle Menschen mitgehen können. Und da sieht man schon, dass die Leitlinie die eine Sache ist, die Praxis aber oftmals doch recht anders abläuft. Und wenn man dann methodisch als Forscher dazu kommt, dann ist es halt wichtig zu wissen, wie kriege ich denn ein Gespräch mit dem Arzt hin, dass er sich mir offenbaren kann und auch offen darüber redet, wo er vielleicht einfach sagt, ja, ich weiß, ich müsste, aber ich mache dieses sozusagen. Ja. Und so, dass es für ihn nicht beschämend ist, auch nicht ist peinlich oder selbstoffenbarend und das hat in der Regel viel mit Psychologie zu tun, auch in der Gesprächsführung und natürlich dann auch in der Ableitung sozusagen, weil man dann halt auch die Dinge ein bisschen einordnet. Man muss wissen, welches Argument sozusagen wird irgendwie eher runtergespielt, spielt aber eine größere Rolle, weil halt in so einem Gespräch, wenn man sich nicht kennt, kann man ja auch nicht alles innerhalb von 0 auf 100 drehen sozusagen. Und es gibt Dinge, die halt im Endeffekt vielleicht größer gespielt werden, weil man weiß, okay, das sollte man so machen sozusagen, die dann aber, wenn man mal auf den Busch klopft, und das macht man zum Beispiel auch, das Wort Verhalten in der Verhaltensökonomie ist ja auch Programm, also man fragt nach Verhalten. Das
Stimmt.
macht viele
Das
Dinge
Sichtbare.
sichtbarer, weil halt das ungefährlicher ist und gleichzeitig einfacher zu beantworten, zum Beispiel für den Befragten. Er kann viel einfacher erklären, was er tut, und man analysiert dann eigentlich, was er tut im Verhältnis zu dem, was er sagt, und dann kommt dieses Say-Do-Gap relativ schön raus.
Stimmt. Und die Fort für dich Psychologie als Instrument, um tiefer zu verstehen, was Verhalten wirklich verursacht.
Genau.
Und dieses Say Do
stattfindet.
Ja, genau.
Unser Fokus.
Und auch dieses Say Do Gap, das ist ja auch ein ganz spannendes Phänomen. Ja. Da müssen wir ja auch als Researcher immer wieder aufpassen. Ja, das wird zwar gesagt, aber ist das wirklich auch relevant? Also, und auch in welchem Bezug? Und ist es vielleicht auch eine soziale Erwünschtheit, die gar nicht unbedingt dem tatsächlichen Wunsch entspricht?
Ja.
Sehr, sehr spannend. Lass uns mal auf deine Zitate zu sprechen kommen. KI-Personalisierung wird gerade zur Massenware. Das ist ja auch im Default-Kontext so ein Konstrukt, was man in dem Zusammenhang auch diskutieren kann.
Genau, weil ich meine, gestern ging die Succeed zu Ende. Ich habe heute früh irgendwo einen LinkedIn-Beitrag gesehen, wo dann irgendwie sich jemand gefreut hat, dass auch ein paar Beiträge gab, wo zum Beispiel das Schlagwort KI nicht genannt wurde, sozusagen.
Ja, genau.
Und da sieht man, dass die Übersättigung oder dass halt das im Endeffekt zum neuen Default erwächst, ja. Also, dass alle im Endeffekt wissen, okay, das ist ein wichtiges Thema, da kommen wir nicht dran vorbei. Und deswegen wird es auch jetzt so omnipräsent sozusagen auch überall promoted, dass alle klarstellen, ja, wir sind dabei, weil das der neue Default wird. Das sieht man halt schön. Es ist noch auf dem Weg, ein Default zu werden. Und in Richtung Personalisierung ist es ja auch so, sozusagen. Ich glaube, das war einer der frühesten Bereiche, wo KI, glaube ich, relativ schnell gecheckt wurde. Ah, ja, dann können wir ja, weil die KI so gut im Reasoning ist und Menschen so ein bisschen nachahmen kann, oder es fühlt sich zumindest so an. Das nutzen sozusagen, um vielleicht auch in E-Mail-Marketing-Kampagnen oder anderen Kampagnen sozusagen die KI einzunutzen, um Kommunikationsmittel zum Beispiel zu erstellen, die auf den Kunden besser anzupassen. Und wie das halt immer so ist, sozusagen, wir Menschen streben ja nach Einfachheit, ist ja auch ein Bias, Simplify Bias in der Hinsicht. Und man versucht halt erstmal mit dem einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal so, das Maximum rauszuholen, und stellt dann, glaube ich, erst später fest, wo man vielleicht dann doch zu einfach gedacht hat. Und ich glaube, in der Phase sind wir momentan, also der KI wird teilweise erschreckend viel, finde ich, übergeben, was die Entscheidungen angeht, gerade auch zum Beispiel in Richtung Personalisierung. Also da wird halt oft die Annahme getroffen, dass ich, wenn ich eine KI nutze und die hat Zugang zum, sage ich mal, zu meinen Stammdaten hat, es ist ja auch je nach Unternehmen, haben die Unternehmen ja unterschiedliche Tiefen auch an Informationen über ihre Kunden. Natürlich machen Menschen Studien, aber meistens ist da über den Menschen selbst und seine Entscheidungsgrundlage nicht so viel drin, sondern eher situativ für ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Kommunikationsmittel. Aber die Grundlagenforschung wird ja oftmals und auch wirklich flächendeckend, das können wir als Institut, glaube ich, schön sehen, weil wir wirklich für verschiedenste Branchen arbeiten, das wurde über Jahrzehnte ausgespart, sozusagen Grundlagenforschung zu machen. Also meistens gibt es kaum Studien dazu, wie Kunden wirklich entscheiden. Also grundlegend entscheidend im Kontext, also wie sie ein Bankkonto kaufen, wie sie sich für einen Stromanbieter entscheiden. Also diese ganzen Dinge hat man sich früher halt eingespart, weil man gesagt hat, okay, wir machen jetzt aber doch nur den Use Case, weil Budget hat man da zum Beispiel gespart. Also diese ganzen Dinge, selbst wenn die KI auf diese Insights zugreift, fehlt ja diese Logik. Und die führt die KI dann mit diesem allgemeinen Verständnis, was er halt grundlegend trainiert in sich drin hat, auf sozusagen. Und das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen ein simpleres Strickmuster, also ein One-Size-Fits-All-Approach, weil es halt meistens über die Nische, in der man gerade ist, sowieso nicht so viel weiß in der Hinsicht. Und dann kommt da halt schnell so ein, also hört sich auf den ersten Blick meistens gut an, das kennen die meisten ja auch, wenn sie mal was mit ChatGPT eingegeben haben, dann liest man es einmal durch und denkt sich, ah, ja, eigentlich ganz cool. Und wenn man dann ein bisschen tiefer guckt und mal schaut, dann stellt man fest, es ist doch geschickt verargumentiertes und formulierte Generalisierungen, sei jetzt mal so, die gut verpackt sind. Und so geht es dann im Endeffekt auch bei den E-Mails oder bei den anderen Kommunikationsmitteln. Ja, dann steht da vielleicht oben der Name drin und auch so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich als personalisiert erlebt wird, ist relativ gering. Und die Menschen lernen das ja auch relativ schnell, weil jeder dieses Werkzeug gerade zückt. Ja, es ist ja jetzt nicht, dass jemand so genial war, da drauf kam und die anderen davon noch nichts wissen. Das weiß ja jeder und auch die großen Anbieter, zum Beispiel HubSpots und so weiter oder Adobes. Die nutzen das ja auch, aber halt auf einer generalisierteren Form. Und dadurch wird halt ein Riesenwust an, sage ich jetzt mal, konformen E-Mails wahrscheinlich verschickt, die sich sehr ähnlich anhören, die aber perform, also unter dem Label personalisiert zwar laufen, aber der Mensch, wenn man ihn befragen wird, wird, glaube ich, nicht das Gefühl haben, dass er persönlich gemeint ist. Und das ist das, was ich zumindest unter Personalisierung verstehe. Also, ja, dass es für mich relevant und gemeint ist, ja.
Ganz interessant, du sagtest ja auch, in den letzten Jahren wurde wenig so Grundlagenforschung durchgeführt und dass ja da auch ein Teil dann an Wissen fehlt,
ja,
auf das wir auch nicht zugreifen können.
Ja.
Und was meinst du denn, wie kriegen wir denn da diese Grundlagen mit abgebildet? Also ich meine, du sagst ja auch, der Unterschied ist ja erst dann wirklich da, wenn wir wieder den Menschen und das Verhalten stärker einbinden und da mehr in die Tiefe gehen, weil das ist ja auch nicht sichtbar in Klicks. Also da haben wir ja wieder diesen Say-Do-Gap und noch diesen ganzen Ursachenwirkungsanlass, der ja nicht mit berücksichtigt wird. Wie kriegen wir denn den Unterschied dann gelöst?
Genau. Also diese Digital Footprint, den du ja jetzt hier ansprichst, der ist halt leider nicht so eindeutig, wie wir das uns alle wünschen würden. Manche lesen da vielleicht oder haben da mehr Hoffnungen drin, dass da mehr rauskommt, aber es fehlt halt einfach das Warum. Man kann halt sehen, was jemand klickt, aber man weiß eigentlich gar nicht, mit welcher Motivation sitzt der gerade vor. Wer ist es überhaupt, der hier sitzt, sozusagen, also nicht im Sinne von, ich weiß vielleicht seine IP-Adresse und vielleicht, wenn er bei mir noch eingeloggt ist, weiß ich vielleicht schon auch noch ein paar Sachen, aber was das für ein Mensch ist, weiß ich ja deswegen noch lange nicht, sozusagen. Und in der Regel brauche ich halt dieses, was es für ein Mensch ist, für das Wie. Also weniger so das Was, also was kann ich dem anbieten, was ist vielleicht für den relevant. Auch da gibt es noch wirklich viel Blank Space. Aber die Art und Weise, wie macht eigentlich den Unterschied. Und das legt sozusagen den Schalter dann um, auch ob ich wirklich ins Handeln komme. Und darum geht es ja bei der Verhaltensökonomie. Und wie man diese Brücke schließen kann sozusagen, also da ist vielleicht auch ganz gut historisch zu gucken. Also wir haben im Endeffekt das auch immer als Pain erlebt, also dass es keine Grundlagenforschung gibt und haben eigentlich noch bevor, also kurz bevor die KI entstanden ist, zum Beispiel für Einfeld, weil wir viel für Banken machen und für Finanzen, für Finanzdienstleister, haben wir dann eine eigene Segmentierung gemacht, die eigentlich den Markt aus Kundenaugen ansieht, also im Endeffekt nicht Banking oder Finance oder Insurance, sondern das Thema Finanzen und Finanzentscheidungen. Also wie treffen die Leute Finanzentscheidungen für ein Bankkonto, aber auch für sag ich mal, wie konsumieren sie zum Beispiel auch? Also für die Menschen ist Geld und alles, was man mit Geld tun kann, im Endeffekt das Thema Finanzen. Und dazu gehören halt auch Scopes, die eine Bank zum Beispiel oder auch einen Versicherer vielleicht sich gar nie anschauen würde, obwohl es relevant ist zu verstehen, was ist das für einer, was ist dem wichtiger. Und dann haben wir diese Verhaltensmuster sozusagen extrahiert und Entscheidertypen im Endeffekt gebildet, also Cluster, ja. Und die wir halt im Endeffekt als Hintergrundinformationen dann, weil wir diese Entscheidertypen über so ein, wir nennen das Typing-Tool, es sind 5 Fragen, die man an einem Fragebogen dranhängt. Und dann kann ich bei jeder Befragung halt eigentlich diese Hintergrundinformationen mitnutzen, mit KI oder ohne KI. Das war schon auch vor KI möglich, sozusagen. Und dann kam die KI auf und wir hatten diese Daten und ja, waren dann halt sehr gespannt, was kann man damit alles anstellen? Also wie nah kann man drankommen? Auch dieses Weil viele ja auch sagen, KI kann nicht empathisch sein oder diese Psychologie versteht es nicht, natürlich nicht von sich aus, das ist nicht in dem Grundmodell angelegt, sozusagen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel sehr viel über diese Menschen weiß, insbesondere welche Biases und Effekte treibt die Entscheidung, wie reagieren sie in den Kontexten, wie treffen sie hier die Entscheidung und was ist ihnen wichtig? Also nicht nur, was ist Ihnen wichtig, sondern auch in welcher Reihenfolge, wie prüfen Sie das ab, wo gucken Sie hin, was sind die Dinge, die Sie abhaken, dann hat man halt im Endeffekt ein viel breiteres Spektrum und man konnte halt schön sehen in den Personalisierungsprojekten, die wir da gemacht haben, wenn man diese DNA mitnimmt, sozusagen, dann kommen da halt auch Texte bei rum, die wirklich auch den Empfänger erreichen und eben nicht nur als, sag ich mal, Hintergrundnoise oder Spam im Endeffekt reflektiert werden, sondern man sagt, okay, ja, hier ist jetzt wirklich was Relevantes für mich, da denke ich drüber nach und dann kriegt man auch eine höhere Quote hin, sowohl zum Öffnen zum Beispiel von so E-Mails, aber halt auch zum Abschließen, was auch meistens ja auch der Fall ist. Also es gibt ja einen vertrieblichen Grund, warum man personalisieren will. Ja.
Klar, das macht die Prozesse effizienter, das ist ganz klar. Aber wie habt ihr dann diese Typologie in den Daten wiedergefunden? Also worüber konntet ihr dann in der Personalisierung auch wirklich die richtigen, mit den richtigen Motiven ansprechen?
Also, wir haben im Endeffekt erstmal ausgiebig qualitativ geforscht, also in so Communities, also jetzt in dem Banking-Kontext haben wir wirklich mehrere einwöchige Communities gemacht, wo wir wirklich so die Lebensrealität sozusagen mit den Menschen durchgespielt haben und die haben das ein bisschen diskutiert, von wegen, was ich sage ja, wie. Welche Bankkonten sie haben natürlich oder welche Produkte sie haben, aber halt auch, was weiß ich, wo sie in Urlaub hinfahren, ob sie ein Konto gemeinsam führen, wie sie shoppen, was ihnen da wichtig ist, auch mit unterschiedlichen Generationen zum Beispiel. Also wir hatten das auch für eine junge Generation versus halt auch also die Lebensphasen da auch so ein bisschen mit berücksichtigt, um halt im Endeffekt da auch alles abdecken zu können, ja. Und da haben wir dann sozusagen die Grundachsen oder diese Grunddimensionen für unsere Typologie gefunden. Das sind sechs Dimensionen. Ich will jetzt nicht alle aufzeigen, aber ein paar. Zum Beispiel dieser Present Bias. Also das ist im Endeffekt ein Bias, das erklärt, ob jemand halt zum Beispiel Konsum aufschieben kann oder ob er halt im Endeffekt sagt von wegen, naja, besser kaufe ich es mir jetzt und es wird dann schon sich irgendwie ausgehen oder diese klassischen Buy Now, Pay Later Sachen macht zum Beispiel. Oder halt auch, was auch eine wichtige Dimension ist, ist diese extensive Entscheidungsfindung. Also das heißt im Endeffekt, ob jemand viel Information oder wenig Information braucht, also will sich da jemand einlesen, gerade bei komplexeren Entscheidungen, Finanzentscheidungen sind in der Regel komplexere, deswegen passt das sozusagen oder halt auch klassisch Involvement, aber es gibt noch vier andere weitere Dimensionen, die in diese Richtung gehen, sozusagen auch Preissensibilität natürlich und solche Dinge. Und diese Dimensionen sozusagen sind die Grundlagen für diese fünf Finanzentscheidertypen, die wir dann rauskristallisieren können, die sich halt eindeutig differenzieren. Und dadurch kann ich halt im Endeffekt natürlich, wenn ich jetzt mal den Mailing-Case nehme, fünf unterschiedliche Mails machen, aber auch wenn ich nur eine Mail schicke, sozusagen, wenn ich den Kontext dann gut kenne und weiß, zum Beispiel bei dem Thema Anlage sind garantiert nicht alle fünf Finanzentscheidertypen gleich stark involviert und auch nicht stark bereit, eigentlich überhaupt da einzusteigen. Und wenn ich weiß, wen will ich hier jetzt eigentlich konvertieren? Also wer ist mir dann sozusagen die höchste Priorität und die anderen sind jetzt
Ein
nicht komplett
Fokus.
außen vor, dann nehme ich die natürlich mit. Aber ich nehme mir einen speziell vor und schaue halt, dass es da maximal optimiert ist und bei den restlichen sozusagen halt sie halt auch mitgenommen werden und trotzdem gut konvertieren. Aber halt, sage ich mal, man hat halt einen viel stärkeren Scope und das ist im Marketing immer wichtig, dass ich meine Zielgruppe eng sehe. Ja, also für den Marketingerfolg ist es besser, wenn ich halt spezifisch bin und klar, ne, gerade in Kommunikation. Und damit habe ich halt dann auch den größeren Hebel sozusagen. Und das ist funktioniert erstaunlich gut, sozusagen, glaube ich auch, weil das Feld zwar, also Kommunikation wird ja viel gemacht, aber ich glaube, dass diese Spezifischkeit im Sinne von wirklich personalisiert, also im Sinne von, wie wir das beide verstehen, also eher psychologischer und Entscheidungsrelevanz fokussiert drauf zu gucken, sozusagen, dass das eigentlich noch ein ziemliches Brachland ist, wo man gerade noch wirklich sehr relativ einfach relativ viel zu holen ist, sozusagen.
Ja, und vor allem das eine sind ja jetzt so die Motivunterschiede, auch im Finanzsektor, wie du es beschrieben hast, und die psychologische Biases, die ja auch generisch wirken. Also die KI-Agenten, so hatten wir ja auch ein Projekt gemeinsam durchgeführt. Der KI-Agent war trainiert auf verhaltensökonomische Konzepte, um dann allgemeingültige ja, Entscheidungshilfen auszulösen. Wir haben Default gesprochen oder auch sowas wie Simplicity hattest du angesprochen, Social Proof, Scarcity, Anchoring. Es gibt ja so viele, die
Oder
funktionieren.
Authority, ne?
Genau. Und das ist wirklich ein Hebel. Das ist ja auch die Idee von dem Podcast, dass es in den Unternehmen bewusster wird. Brachland, sagtest du gerade, was hier
Ja.
eigentlich noch an Potenzial liegt, was noch nicht richtig gehoben wurde.
Es kann auch jetzt erst gehoben werden,
Ja,
weil ohne KI hätte es nicht
ja,
gehoben werden
richtig.
können.
Das ist jetzt der Game Changer. Ja.
Ja, aber die KI kann es halt nicht von selbst. Ja, also
Nein.
die weiß nicht Magic,
Du
was die
musst.
Leute wollen und warum sie es wollen, sozusagen, auch wenn sie potenziell das Wissen dazu hat. Ich glaube, das ist das, was die meisten verwechseln, sozusagen Zugang zu diesem ganzen. Also ich bräuchte der KI eigentlich nicht sagen, was es für verhaltensökonomische Biases gibt. Das kann sie auf Suche sozusagen selber finden. Sie muss aber natürlich wissen, dass das hier jetzt hilfreich wäre und dass sie das als Werkzeug benutzen soll. Und natürlich, wenn ich denn jetzt zum Beispiel nur den groben Hinweis gebe würde im Prompt sozusagen, habe ich wiederum auch keinen Einfluss darauf sozusagen, was die Klaviatur ist, wie tief es dann geht. Ja, also es denkt halt dann halt nur von dem, okay, ich muss das anscheinend darüber verargumentieren, darum geht es uns nicht, sondern es geht ja darum, dass es das nutzen muss und dann muss es halt natürlich ein tiefes Wissen dazu haben und eben nicht nur ein oberflächliches. Und das kann man zum Beispiel auch gut steuern, also dass man da einerseits das Wissen natürlich zur Verfügung stellt, aber auch eben, wir nennen das halt ein Verfahrenswissen, also zu wissen, wie ich dieses Wissen anwenden soll, in welcher Art und Weise, weil es gibt natürlich die verhaltensökonomischen Wissensprinzipien, aber es gibt natürlich auch den Kontext, also wie der Kontext funktioniert, dieses Wissen. Ich muss wissen, wie der Kunde funktioniert, das wären jetzt die Entscheidertypen zum Beispiel, und ich muss wissen, wie das Unternehmen funktioniert und die Marke funktioniert und wie diese Dinge dann zusammen spielen sollen, damit ich daraus dann einen möglichst optimierten Text habe, sozusagen, muss ich dem System erklären. Und nur dann im Endeffekt kann es dieses Potenzial auch heben und bleibt eben nicht auf dieser generischen Ebene hängen. Und dann fühlt sich der Mensch, der das empfängt, dann halt auch gemeint. Also das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja, und dann haben wir auch das Thema Relevanz. Also es reicht ja nicht nur aus, Informationen zu verarbeiten, sondern wie du ja auch sagst, Wissen. Es geht wirklich um Wissen über verschiedene Einflussfaktoren, um Relevanz zu erzeugen. Und dazu brauchten wir halt auch, ja, die Bedeutung. Also wir müssen kontextualisieren, wir müssen zuordnen, wann, zu welchem Zeitpunkt, welches Konzept eigentlich am besten funktioniert. Ich meine, da sind wir ja auch im klassischen Funnel der Informationsaufnahme, Verarbeitung und Speicherung, also der ganze kognitive Prozess, wo steige ich denn ein und wo finde ich hinten raus dann meine konvertierende Elemente, die muss ich ja auch unterschiedlich anwenden. Also das ist ja ein Wissen, das ist Wissen, was wir haben, was wirkt in der Wahrnehmung, was wirkt in der Überzeugung, was wirkt letztendlich am Ende im Warenkorb dann noch zum jetzt kaufen.
Ja,
Und da.
das nennen wir Erfolgsprinzipien im Übrigen,
Okay.
sozusagen. Also die sind da im Endeffekt auch, die sind kontextsensitiv, also ist ja je nachdem, wenn ich eine E-Mail mache, sind da andere Erfolgsprinzipien relevant, als wenn ich jetzt die Webseite optimiere oder mein Produkt
Genau.
sozusagen. Und da sieht man ja die Komplexität schon, ja. Also es sind halt so viele eigentlich Disziplinen oder Bereiche, die dann zusammen eigentlich an einem Text schrauben müssten und sagen von wegen, hey, gib mal rüber, ich optimiere noch da, noch da, noch da, noch, ne? Und das macht man ja nicht. So funktioniert es ja momentan nicht, wenn man das ohne KI macht sozusagen. Und wenn man es mit KI macht, eigentlich auch nicht, weil halt im Endeffekt zumindest das meiste, was wir jetzt sehen, ich meine, wir haben jetzt gerade auch einen frischen Eindruck wieder bekommen, ne? Sozusagen auch auf der Succeed sozusagen, ist halt sehr viel Vertrauen in das Large Language Model und was es von sich aus kann, sozusagen. Und im Endeffekt und wenig Kontrolle darüber, was ich eigentlich will, was erreicht wird, woran ich das dann auch messe und ihm auch einen Weg vorzugeben, wo ich sage, von wegen, sind die Kriterien, die du auf jeden Fall alle mit berücksichtigen musst, in der und der Art und Weise läuft es jetzt sozusagen ab. Und da kommt ja noch eine Dimension rein, wenn wir Menschen zusammenarbeiten in einer Organisation, dann gibt es so viel implizites Wissen. Also man sitzt in vielen Meetings, man hört viele Dinge, man weiß die ganzen Absichten im Hinterkopf sozusagen, unbewusst eigentlich fast schon, ja. Und das ist auch ein Wissen, was die KI eigentlich wissen müsste, damit sie im Endeffekt da mitkommen kann, sozusagen. Also da fehlen viele Dimensionen sozusagen, die garantiert in der kommenden Jahren nachwachsen werden, weil man relativ schnell feststellen wird, dass man, also wenn man optimistisch gesprochen an Grenzen stößt, ich glaube, es bleibt halt unter den Erwartungen relativ schnell zurück, was man da als Ergebnis hat. Plus, dass man halt auch, das wäre jetzt mir noch wichtig, weil ich glaube, das wird zu selten angesprochen, auch die Marke wirklich mitdenken muss. Ja? Wenn ich der KI sage, Hauptsache personalisiert, egal wie, Hauptsache personalisiert, dann ist die Marke zweitrangig. Und eine Personalisierung funktioniert ja nur, wenn es ein Dialog ist. Also es ist ja eine Beziehung, wenn man hat ein Gespräch, einen Kontakt und es muss ein Gegenüber geben. Und wenn das Gegenüber generisch ist, dann gibt es keine Beziehung und dann gibt es eigentlich auch kein Involvement und auch keine Treue. Und wenn die immer beliebig ist, sage ich jetzt mal so, also die KI, die spielen darf, wie es ihr gefällt, dann wird man irgendwann austauschbar.
Ja, das wäre, glaube ich, nochmal ein komplett neuer Diskussionsansatz, auch wie stark eine Marke in eine Entscheidung wirkt, wie wichtig es dann auch ist, die Marke zu berücksichtigen. Es gibt natürlich auch Märkte, wo die Produkte so weit austauschbar, so Commodities sind, wo vielleicht die Marke Orientierung darstellt, aber in der Wichtigkeit nicht mehr ganz so im Entscheidungsprozess wirkt. Anderes Thema, wir kommen sicherlich noch mal ins Gespräch. Du sagtest, LLMs sind limitiert oder stoßen an ihre Grenzen. Wie ist denn da so dein Stand der Dinge? Also du hast es ja schon ein bisschen ausgeführt, aber vielleicht jetzt nochmal so abschließend.
Also ich glaube, es gibt noch also einerseits dieses One Size Fits All. Man muss ja sehen, die LLMs sind ja für alles und jedes da, ob jetzt ein Marketing-Use Case, ein persönlicher, privater Use Case, die müssen ja für alles sozusagen da sein. Von dem her sind die bei weitem nicht spezialisiert sozusagen. Und allein der Upload von Informationen reicht nicht aus, um eine Spezialisierung herzukriegen. Mhm. Auch nicht, wenn man ein paar Prompts dran schraubt, sage ich jetzt mal so. Da braucht es wesentlich mehr als das. Und das Zweite ist halt natürlich, also wenn man mal in die Zukunft guckt, und ich meine, das wäre ja vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick so am Ende, ja. Also wir kommen ja, oder die LLMs kommen aus einer Zeit, wo im Internet alles stattfand und alle sich mehr oder weniger offenbart haben. Die einen vielleicht ein bisschen offener und die anderen ein bisschen weniger offen. Aber schlussendlich konnte man eigentlich so zumindest die übliche Welt im Internet gut finden. Deswegen funktioniert es ja auch so gut. Und deswegen ist es ja auch trainiert, die speziellen Ecken schon immer nicht. Also wenn ich jetzt eine bestimmte B2B-Branche zum Beispiel hätte, sozusagen, da gibt es halt nicht so viel in den Trainingsdaten sozusagen, was relevant ist, da stößt sofort an ihre Grenzen. Aber wenn man mal in die Zukunft blickt, dann werden jetzt alle sehr viel vorsichtiger sein mit dem, was sie teilen. Also da wird garantiert nicht so viel Uniques sozusagen mehr in die Welt posaunt werden, weil man genau weiß, da profitieren dann alle davon. Also die Gold Nuggets oder die wesentlichen Dinge werden eher hinter verschlossenen Türen stattfinden sozusagen. Und je weniger geteilt wird, desto generischer wird es ja immer mehr werden, weil halt natürlich nicht so viel frisches Blut dazu kommt, wirklich neue Ideen, neue Dinge. Und wenn, dann halt eher auf einer konzeptionellen Ebene, aber jetzt nicht so in diesen praktischen Dingen, die man da halt auch teilt. Und das ist schon ein Problem, das wissen die großen Betreiber schon lange. Das haben die eigentlich so von Anfang an gesagt, dass das ein Problem sein wird, weil halt das Internet jetzt schon ausgeschöpft ist. Es ist ja alles schon drin, sozusagen. Okay. Das, was neu dazukommt, macht es jetzt nicht so, also zum Lernen reicht es eigentlich nicht aus, ja, und deswegen, und wir geben ja alle nichts zum Lernen raus, von dem her ist es halt ja. Im Endeffekt, was das, ja auch einen guten Grund hat, finde ich, also genau. Ist halt der Wettbewerbsvorteil, wer das Beste von sich aus trainierte oder halt Zugang zu einer Quelle hat, die spezielle Informationen hat, die einem vielleicht auch fehlen im eigenen Sortiment sozusagen, desto besser wird das die KI sein, die man im Endeffekt einsetzt, und desto besser wird das Ergebnis sein. Also ich glaube, das ist der Wettbewerbsfaktor der Zukunft.
Ja, schöner Abschluss. Gleichzeitig, wenn ich jetzt so in meinem privaten Nutzungskontext das sehe, bekomme ich, wenn ich irgendwie ChatGPT oder so bediene, wahnsinnig viele Informationen zurückgespielt mit der Fragestellung, ja, willst du noch in die Richtung das ausgearbeitet haben? Ja, hätte ich gern. Am Schluss habe ich so viel Informationen und eigentlich so wenig Wissen, dass ich schon wieder überfordert bin. Also das ist ja einerseits so die Limitierung, weil jetzt alles drin ist, was es gibt. Die Uniqueness läuft jetzt eher wieder so im Verborgenen als Wettbewerbsvorteil. Und so in der eigenen Nutzung hat man trotzdem wieder so viel Ergebnis, dass es mich überfordert. Klassisch Paradox of Choice. Also wir haben jetzt gerade so alles drin, Limitation, Uniqueness, wenn man nicht alles teilt, und Paradox of Choice, Überfrachtung, teilweise auch von den Ergebnissen, die man damit erzielt. Und das ist, es hört nicht auf, sich weiter darüber unterhalten zu können, und wie wir mit der Verhaltensökonomie genau da wieder ansetzen, um das jetzt mit dem Toolset der KI anwendungsfreundlich zu machen und genau diesen Wettbewerbsvorteil herauszuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also da liegt auf jeden Fall noch viel verborgen in diesem Paradox of Choice. Ist garantiert auch ein extra Thema wert sozusagen, und auch wie die Menschen auf diesen Choice Overload, gerade wenn ich jetzt überspült werde mit individualisierten Angeboten und individualisierten Kommunikation, da wird die selektive Wahrnehmung extrem trainiert, sozusagen. Das konnte man schon im Zeitalter des wo Online und Internet und dass ich weltweit kaufen kann, gut sehen, dass das dann zu einer Ich-Zentrierung führt. Ja, also ich sage, ich gehe von mir aus, weil dann weiß ich wenigstens, was mir wichtig ist, ja, weil ich so viel Angebot habe. Ja. Nennen Sie mir, jetzt kriege ich so viel auf mich scheinbar zugeschnittenes sozusagen, da muss ich dann nochmal genauer hingucken, wie ich raus möglichst effizient rausfülle, ohne dass ich kehre.
Ja. Ja, Cliffhanger, Paradox of Choice wird das Nudge der nächsten Folge werden. Und wir sind am Abschluss. Michaela, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und auch für deine Haltung, und viel Erfolg noch für dich und deinem Unternehmen.
Ja, Dankeschön. Danke, Arno, und danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder in einem Podcast.
Ja, bestimmt. Okay.
Tschüss.
Tschüss.